Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich habe heute mal einen richtigen Klassiker zum Einstieg gewählt. Deutschlandfunk, Goldstandard, jeden Abend kurz vor Mitternacht. Oldschool, aber auch einfach gut zum Eingrooven. Um sich kurz vor den Europawahlen nochmal genau zu überlegen, was wir eigentlich an Europa haben. Frieden zum Beispiel. Doppelt unterstrichen und ganz vorne mit dabei. Wirtschaftlich stark sind wir auch nur zusammen. Das funktioniert eben nicht mehr national. Klimaschutz erst recht nicht. Dann die Freiheit, überall hin zu reisen, überall zu wohnen, wo wir wollen. Das ist schon ziemlich gut. Jetzt will ich hier nichts schönreden. Nicht alles funktioniert, ist klar. Vor allem auf institutioneller Ebene, auf bürokratischer, politischer. Nur die Alternative, die wäre ja gar keine. In dem Dilemma stecken ja auch die vielen EU-Skeptiker, Gegner. Und da finde ich es spannend, mal in ein Land reinzuhören, das eigentlich viele Gründe hätte zu sagen, reicht uns mit der EU. Und in eins, das genau das eigentlich schon gesagt hat und trotzdem zum Mitwählen verdonnert wurde. Der Tag am 22. Mai 2019 mit Sarah Zerback, Europa-Fan. Ich gebe es gern zu. So, jetzt wo wir alle eingestimmt sind auf Europa, können wir mal starten mit einer einigermaßen absurden Situation. Die Briten müssen mitwählen bei den Europawahlen, auch wenn das nächste EU-Austrittsdatum, das nächste Brexit-Datum schon feststeht. Ja, Wahlkampf stelle ich mir da wahnsinnig enthusiastisch vor. Der Kollege Tobias Armbruster ist gerade für uns in London. Und Tobias, wenn du so aus dem Fenster guckst in London, da siehst du wahrscheinlich ein Meer von Europaflaggen, ne?
Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Es ist wirklich so, dass der Wahlkampf zumindest jetzt hier auf der Straße keine so große Rolle spielt wie vielleicht in Deutschland. Also man sieht hier tatsächlich keine großen Wahlplakate. Das war hier in England, in Großbritannien, aber noch nie so bei solchen Wahlkämpfen. Also die werden nicht so, tendenziell nicht so offen ausgetragen wie in Deutschland. Also Plakate fehlen eigentlich. Und interessanterweise fehlen diesmal auch richtig große Wahlkampfauftritte, zumindest von einigen Parteien.
Lohnt einfach nicht, ne?
Lohnt nicht. Nein, ich meine, die konservative Partei weiß, das wird ein Desaster für sie. Und wenn die Zahlen dann feststehen, wenn die veröffentlicht werden am Sonntag, dann wird hier sicher das große Nachdenken darüber losgehen, wie es da weitergehen kann. Also ich habe heute Morgen gehört, die aktuelle Hochrechnung, die aktuelle Prognose für die Konservativen liegt bei 6%.
Oh,
damit sind sie weit abgeschlagen. Das ist das historisch sowieso niedrigste Ergebnis, wäre das bei jeder Wahl. Aber gut, das sind Prognosen. Warten wir mal ab, was da kommt. Auf jeden Fall stellt man sich da auf ein Desaster ein. Es gibt dann allerdings, und da wird es wirklich richtig lebhaft, es gibt hier eben diese andere Partei, über die ja auch in Deutschland viel berichtet wurde, die Brexit Party von Nigel Farage.
Klingt so nach Party, ja. Euroskeptiker.
Genau, richtig. Brexit Party. Die haben auch gestern eine Riesenparty hier gefeiert im Westen von London. Ich war da und habe mir das angeguckt. Und da wird wirklich frenetisch richtig Wahlkampf gemacht. Also die Leute da, die sind tatsächlich auf den Stühlen. Ja, die stehen auf und steigen auf ihre Stühle drauf, wenn Nigel Farage den Saal betritt, schwenken ihre Fahnen, brüllen im Chor, singen mit. Dann wird dazu Rockmusik eingespielt. Das ist wirklich Hochstimmung pur. Wenn man den Reden zuhört, stellen sich möglicherweise beim ein oder anderen europäischen Besucher die Nackenhaare auf. Auf jeden Fall kann man aber sagen, dass diese Partei die Leute tatsächlich mitreißt.
Aber ist schon klar, dass wir jetzt ein Beispiel wollen, ne? Wo stellen sich da die Nackenhaare auf?
Naja, wenn halt darüber gesprochen wird, wie Europa die Briten betrügt, wie andere britische Politiker den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, wie andere europäische Länder eigentlich nur dafür da sind, um die Briten irgendwie über den Tisch zu ziehen und dass man mit diesem ganzen Club, mit dieser Fesselei, das ist ja immer das große Bild, dass die Briten hier sozusagen an einen Stuhl gefesselt sind, dass damit endlich Schluss gemacht werden muss, dass Großbritannien keine Kolonie mehr sein darf der Europäischen Union. Das ist so die Rhetorik, um die es da geht. Und die findet hier tatsächlich sehr viele Anhänger und die Brexit-Party ist tatsächlich tatsächlich in allen Umfragen weit, weit vorn mit über 30%, lässt alle anderen Parteien, Labour auch, Konservative, alle hinter sich zurück und wird hier aller Voraussicht nach der ganz große Gewinner sein. Und da sind wir natürlich bei dem Punkt, da sind dann viele Leute, die sagen, vor dieser Partei müssen wir uns in Acht nehmen, lass die nicht auch noch ins Unterhaus einziehen.
Du, das ist ja auch irgendwie konsequent, ne? Dass die obersten Europawahlgegner zum Europawahlgewinner werden in diesem kuriosen Konstrukt da. Ne? Also wenn die schon wählen müssen, dann zumindest die Gegner. Es ist schon krass. Und man muss dazu sagen, Nigel Farage, der hat ja seine Brexit-Party auch erst gegründet, als klar war, die Briten müssen da mitmachen. Ne? Das war sozusagen auch der Trigger.
Ja, er hat halt gesagt, auch das gehört zu dieser ganzen Verschwörung. Er hat gesagt, das war sein größter Fehler, dass er nach dem Referendum vor 3 Jahren aufgehört hat und gesagt hat, ich habe gewonnen, jetzt kann ich es den Leuten in Westminster überlassen. Er sagt heute, das war der größte Fehler seines Lebens, weil er konnte es ihnen eben nicht überlassen. 3 Jahre später ist Großbritannien immer noch drin im Club und deshalb hat er sich dann eben entschlossen in diesem Jahr, als dann klar wurde, es geht auf neue Europawahlen zu, hat er gesagt, jetzt ein für alle Mal muss ich dafür sorgen,
wenn man nicht alles selber macht.
Und richtig, genau, so könnte man es auf Deutsch sagen, ja. Vielleicht könntest du das mal Nigel Farage sagen.
Oh ja, gerne. Gib mir mal gleich seine Durchwahl. Auf jeden Fall würde ich ihm dann auch die 1-Million-Pfund-Frage stellen, was der Mann denn eigentlich im Herzen der EU will, mitten im Feindesland.
Naja, er will vor allen Dingen, oder zumindest er stellt es so dar, als geht es ihm gar nicht darum, dass er jetzt in Brüssel groß Politik macht. Er will mit dieser Wahl vor allem ein Zeichen setzen. Also ein Zeichen, er sieht diese Wahl sozusagen als eine Art tatsächlich weiteres Referendum an, nämlich um den Politikern in der Regierung zu sagen, die Leute wollen tatsächlich raus aus der EU und sie wollen raus, das ist natürlich das Wichtige, sie wollen raus, wenn das sein muss, auch ohne Deal, dann eben den No-Deal-Brexit, aber keine weiteren Verhandlungen mehr und keine weiteren Zugeständnisse an Brüssel und das, was zurzeit auf dem Tisch liegt, was Theresa May davor hat, das sei sowieso der allergrößte Betrug. Also ich glaube, Und das ist wahrscheinlich hier das Interessante, wenn man sich die Brexit-Party und die Rhetorik der letzten Wochen dabei anguckt, dass diese Option No-Deal-Brexit, die wird auf einmal hier in Großbritannien, ich sag mal, sehr populär. Mhm. Das war vor 2 Jahren noch eine extreme Ansicht, etwas, was sich viele nicht getraut haben zu sagen oder was viele wahrscheinlich tatsächlich für ein Desaster gehalten hätten, ein No-Deal-Brexit. Aber da sagen jetzt viele, wenn es eben gar nicht anders geht, dann wird es halt so ein klarer Schnitt, dann gibt es halt keinen Deal und dann geht Großbritannien einfach raus. Wenn
die
das so sein
mürbe,
muss, dann
ne?
ist das
Die haben
so.
Einfach keine Lust mehr. Ne? Man kann es auf irgendeiner Ebene, kann man es ja fast schon verstehen, nach so einer langen Zeit.
Also verstehen kann man es so möglicherweise, aber es ist natürlich eine politische Entwicklung, die natürlich vielen totale Sorge bereitet. Und man sieht daran, was dieses Brexit-Referendum eigentlich angerichtet hat. Ursprünglich mal geplant als eine Entscheidung über ein politisches Thema, was Unruhe beenden sollte. Aber weil es eben so durchgeführt wurde, wie es gemacht wurde, hat es letztendlich zu 3 Jahren Chaos geführt. Und es hat dazu geführt, dass hier ziemlich viel am politischen System dieses Landes zu bröckeln angefangen hat. Viele Leute sagen, das ist eine wirkliche ernsthafte Krise für dieses politische System Großbritannien. Und das sicherste Anzeichen dafür ist, dass so eine, man kann das sicher sagen, extreme Partei wie die Brexit Party bei dieser Wahl wahrscheinlich der ganz, ganz große Gewinner sein wird.
Es ist ja auch einfach wirklich schwierig zu verstehen, also auch gerade so diese neueste Wolte, die wir jetzt von euch aus London hören, die britische Premierministerin, die da tatsächlich ja selber auch ein neues Referendum über den Brexit in Aussicht stellt, aber erst, wenn ihr Brexit-Plan durchs Parlament kommt. Da kommt man ja auch irgendwie gedanklich gar nicht mehr mit.
Nee, und ich glaube auch viele, die hier in London zuhören, viele von den Briten, ich würde mal sagen, die allermeisten Briten kommen da wahrscheinlich nicht mehr so hundertprozentig mit. Also man muss da schon wirklich jeden Tag ganz genau lesen, was passiert. Und wenn wir uns Theresa May angucken, dann stellen sich natürlich viele auch die Frage, was will diese Frau eigentlich? Warum kommt da jetzt dieser Versuch in der letzten Minute, das noch irgendwie rumzureißen? Und dann war das ja auch wirklich oder ist das ja ein sehr durchsichtiger und halbherziger Versuch. Und sie hat dafür ja auch schon direkt jede Menge Prügel einstecken müssen. Muss es auch heute wieder im Unterhaus, wo sie spricht. Die kriegt wirklich von allen Seiten den Widerstand zu spüren, aus ihrer eigenen Partei riesiger Widerstand, von Labour sowieso, von den anderen Parteien im Unterhaus. Viele sagen, dieses Papier, was sie da vorgelegt hat, ist im Grunde schon jetzt Geschichte. Da muss man gar nicht mehr drüber abstimmen. Und viele Leute fragen sich hier tatsächlich, warum tut sie sich das an? Mhm. Sie fragt sich das möglicherweise auch. Ja, ich frage mich sowieso manchmal, was denkt sich Theresa May, wenn sie abends mit ihrem Mann Philipp am Tisch sitzt? Reden die dann über solche Desastertage wie gestern und heute? Wie sieht sie das? Ich glaube, das würden viele gerne wissen. Aber
da mal Mäuschen spielen. Ja, wenn du das schaffst, jetzt in deiner Vertretungszeit, das wäre natürlich super. Und dann ist natürlich echt die große Frage, wie lange kann sie das noch mitmachen? Das ist natürlich im Moment rechtlich nicht so einfach. Also im Moment ist sie da, wo sie ist. Wenn sie nicht zurücktritt, kann sie nicht zurückgetreten werden, bis auf Weiteres. Auch daran wird ja schon gebastelt. Aber die Frage ist ja auch, wer kommt denn dann? Kommt dann einer von diesen wirklichen Brexit-Hardlinern, die dann genau diese Stimmung eben auffangen, also und sagen, harter Brexit und durch. Das kann schon passieren, oder?
Das kann passieren. Also ganz klar vorne liegt in den Umfragen ja als ihr Nachfolger Boris Johnson. Von dem weiß man allerdings nicht so genau, wo er steht. Der kann ja seine Meinung durchaus sehr schnell ändern. Der war auch schon mal für den Brexit-Deal von Theresa May. Bei der letzten Abstimmung hat er ja dafür gestimmt. Der galt durchaus auch mal früher, also vor der Referendumszeit, galt er als eher einer der Liberalen unter den Konservativen. Jetzt hat er manchmal so ein bisschen das Mäntelchen des Hardline-Brexiteers an. Man weiß aber nicht. Das kann sich auch bei ihm sehr schnell wieder ändern. Die große Frage ist allerdings, Sarah, die du ja auch angesprochen hast, wie lange kann sich Theresa May eigentlich noch halten? Und das ist wirklich interessant, weil ich meine, wir spekulieren ja seit Wochen, seit Monaten darüber. Hm. Sie selber hat gesagt, dass sie es nicht mehr sehr lange machen wird. Aber es heißt immer, ihr Ende als Premierministerin steht sozusagen unmittelbar bevor. Und jetzt hören wir eben heute, es könnte tatsächlich schon innerhalb der nächsten paar Tage soweit sein. Wir hören, dass sich heute Hinterbänkler ihrer Fraktion treffen, um an einem Plan zu basteln, wie man sie möglichst schnell wieder loswerden kann. Und mit Sicherheit, heißt es heute, wird sie die Zeit nach der Abstimmung über dieses neue Brexit-Paket, das soll Anfang Juni stattfinden, wird sie diese Woche nicht überstehen. Also da sind sich die allermeisten sicher, dass sozusagen innerhalb der nächsten 2 Wochen sich da etwas tun wird. Und dann wird es tatsächlich spannend. Boris Johnson liegt gerade ganz weit vorne, aber die Konservativen sind immer auch wieder für eine Überraschung gut. Da müssen ja die Mitglieder befragt werden. Und dann könnte es auch sein, dass da irgendein Kompromisskandidat gefunden wird. Dann ist natürlich wieder die große Frage, wie erfolgreich ist der im Parlament? Wie erfolgreich kann der den Brexit weiter verhandeln?
Und ach, weißt du, Tobias,
muss es dann nicht möglicherweise...
Muss es dann nicht möglicherweise
neu, dann wird es Neuwahlen geben. Also ich will nur sagen, die Spannung hier in London, die endet sicher nicht so schnell.
Ja, ich habe jetzt gerade nur gemerkt, mal wieder, wie blöd das ist, wenn man so 2-3 Sekunden Zeitverzögerung hat nach London, dann kann man sich nicht so toll ins Wort fallen, das wirkt irgendwie immer blöd. Aber ich wollte nur sagen, das ist ja wirklich eine unendliche Geschichte. Schauen wir mal, danke dir, Tobias.
Das hat was dran. Danke dir.
Griechenland ist, ähnlich wie Italien zum Beispiel auch, eigentlich traditionell im Team Europa. Da haben immer viele gesagt, die EU hat deutlich mehr Vorteile als Nachteile. Auch vom Euro haben sich die Griechinnen und Griechen viel versprochen, also dass die Wirtschaft endlich anzieht. Doch dann, wissen wir mittlerweile, kam die große Krise, das große Sparen auch. Und das sind natürlich eigentlich genau die Zutaten, die Gegner der EU ganz gut für sich als Munition zu nutzen wissen. Aber schaffen die das auch? Kollege Panayotis Gavrilis war gerade wieder im Land auf Recherche unterwegs, macht er sowieso regelmäßig. Panayotis, Yassou, sagt man doch so, ne?
Yassou, kalispera. Ja, das sagt man so.
Das klingt aber bei dir viel schnieker. Aber ist auch egal, deswegen bist du ja auch hier im Podcast. Und jetzt würde ich ja dann doch ganz gerne mal wissen, Griechenland fällt einem ja viel Euro-Krise, sogenannte Flüchtlingskrise ein und so. Klingt erstmal nicht
da war
so als.
Viel.
Ja, und davon viel klingt erstmal nicht so, als seien die Griechen so wahnsinnige Europa-Fans. Oder wie sieht das aus?
Ja und nein. Also das ist, ja, wie bei vielen Sachen, ist es immer ein bisschen differenzierter, muss man das betrachten. Grundsätzlich kann man sagen, die Menschen in Griechenland sind doch eher proeuropäisch eingestellt. Natürlich haben aber auch die letzten Jahre Spuren hinterlassen. Aber die Leute haben, also so würde ich es interpretieren, sagen schon, ja, im Prinzip bleibt uns nichts anderes übrig. Wir haben diese EU, wir sind zwar für eine andere, viele Menschen wollen eine sozialere Europäische Union, sagen sie. Es gibt natürlich auch die krassen Stimmen, die sagen, ich will raus, ich will komplett raus. Der Tsipras hat uns verkauft mit dem Sparprogramm, das er uns hier wieder reingeholt hat. Der wollte ja eigentlich damit Schluss machen und jetzt macht er genau das Gleiche wie die Vorgängerregierungen. Also es gibt eine große Enttäuschung gegenüber dieser ja vermeintlich linken Regierung, die ja mit den Rechtsnationalen in einer Koalition war. Also es ist so eine Mischung. Also viel Enttäuschung über die innergriechische Politik, viel Enttäuschung über die EU, aber trotzdem muss man sagen, wirklich trotzdem, die Leute haben viel durchgemacht und machen es immer noch durch. Sind die Leute eher positiv eingestellt?
Okay, aber es klingt so ein bisschen so vielleicht eher aus strategischen Gründen, weil man jetzt weiß, klar, EU ist wichtig und nicht so, weil das Herz jetzt so wirklich dafür schlägt, oder?
Ja, mal so. Also emotional fühlt man sich schon dem Europa, was auch immer das sein soll, sich verbunden. Es gab mal, als Alexis Tsipras, der Ministerpräsident, angetreten war, da hat er damals mal so in Aussicht gestellt, wenn das mit den Europäern nicht klappt, ich gucke mal in Richtung Russland oder in Richtung China, ob wir uns da nicht vielleicht Geld leihen können. Das ist alles vorbei. Also auf politischer Ebene hat man irgendwie auch verstanden und auch Syriza, die eher mit einem antieuropäischen Wahlkampf angetreten waren, geben sich als die absoluten Pro-Europäerinnen und Europäer. Und die Menschen selbst, ja, ist das so eine Art Zweckbündnis mit der Europäischen Union. Ich glaube, was wichtig ist, da zu erwähnen, ist, dass also Griechenland, das muss man sagen, hat, was EU Fördergelder angeht, relativ viel Geld bekommt. Die EU-Kommission sagt, Griechenland gehört zu den Top-10-Ländern.
Der Nettoempfänger, ne?
Genau. Griechenland bekommt viel Geld, aber da sagen Experten, ja, aber mit Geld, Geld reicht nicht aus. Das hat das Verhältnis ja so ein bisschen oberflächlicher gemacht. Also irgendwie Geld steht im Mittelpunkt, die Europäische Union, man hat viele Projekte damit finanziert, das wissen auch die Leute. Es wurden auch viele Projektgelder oder beziehungsweise Gelder auch in die eigenen Taschen gesteckt, das wissen die Leute auch. Aber
ja, wie Italien, hui.
Ja, vor allem, ja, vielleicht gibt es da ein paar Parallelen.
Schon,
ja.
Ne? Und vor allen Dingen auch hat es ja dann nicht unbedingt dazu geführt, dass Leute auch wirklich in Arbeit finden und selber von ihrem selbst Erarbeiteten sozusagen leben können. Die Arbeitslosigkeit ist ja immer wahnsinnig hoch, oder?
Ja, die ist hoch. Sie ist immer noch die höchste in der ganzen Europäischen Union, ist zwar gesunken von knapp 27,5%, das muss man sich mal ausmalen, über jeder Vierte war quasi arbeitslos, ist jetzt gesunken auf 18,5 und vor allem die Jugendarbeitslosigkeit, die ist nach wie vor extrem hoch, liegt bei knapp 40% bei den 15- bis 24-Jährigen. Das ist echt Hammer, ja.
Und die hauen dann auch ab, ne? Die verlassen das Land auch.
Ja, viele, da gibt es Schätzungen, also mehreren hunderttausend sollen das Land verlassen haben wegen der Krise, wobei man auch sagen muss, man weiß immer nicht, ob das die, ja, das waren mit Sicherheit größtenteils vielleicht die Gründe, aber grundsätzlich kann man sagen, sind immer Leute schon weggegangen und haben im Ausland irgendwie Karriere gemacht, haben studiert, sind dort geblieben. Also das sind ja auch, also da sind sozusagen die mit drin gefasst, die eh schon ja vielleicht weggegangen werden. Aber klar,
vielleicht auch wiederkommen, ne?
Genau, es kommen auch Leute wieder, so ist es nicht. Aber ja, die Lage in Griechenland, also man könnte ja sagen, irgendwie läuft ja eigentlich. Also das Wachstum, der IWF, der sagt, der Internationale Währungsfonds, der rechnet für dieses Jahr mit einem Wachstum von 2,4%. Griechenland leiht sich wieder Geld auf dem freien Markt. Die Arbeitslosenquote ist zwar die höchste, aber sie sinkt. Und der Mindestlohn, der ist gestiegen, Achtung, von etwa 586 Euro auf 650 Euro.
Puh, klingt immer noch verdammt wenig.
Nee, das ist nicht viel. Und auch wenn man ich habe mit vielen jungen Leuten gesprochen, vielleicht können wir da gleich nochmal einen Ton einspielen, würde ich machen. Die Leute arbeiten, also wirklich gut ausgebildete Akademikerinnen und Akademiker, die einfach keinen Job finden und dann irgendwie in einer Bar arbeiten. Das ist halt, das ist so der Klassiker. Und ich habe
lass mal hören, deinen Ton.
Genau. Ja. Das ist Kiriaki Driva heißt sie. Sie hat Biologie studiert und beschäftigt sich nebenbei mit professionell mit Operngesang. Und sie sagt über ihre Generation Folgendes.
Alle Leute in meinem Alter sind in den vergangenen 10 Jahren mit der Angst und der Unsicherheit aufgewachsen und damit, dass eine Krise kommt. Bis wir eigene Flügel bekommen haben und lernen konnten, eigene Wege zu gehen, waren die Flügel schon längst abgeschnitten.
Ja, relativ ernüchternd, muss man sagen. Also ich für 400 Euro in einer Bar zu arbeiten, teilweise nicht mal sozialversichert. Also von 5 Arbeitszeiten nur 3 ist man sozialversichert. Das ist heftig, das ist...
Kannst du gar nicht planen. Weder eine Familie noch irgendwie eine berufliche Zukunft. Das ist echt bitter. Meistens in Italien ist es ja so, ich glaube in Griechenland auch, die wohnen dann einfach noch zu Hause, ne? Ja, also wo hier Leute schon seit 15 Jahren in der Selbstständigkeit sind. Das ist krass. Und ich weiß nicht, wie ist es denn in Griechenland? In Italien führt zu einer wahnsinnigen Politikverdrossenheit, vor allem eben unter den Jungen. Die haben einfach keinen Bock mehr auf Politik.
Ja, man ist halt einfach größtenteils mit sich selbst beschäftigt und damit einfach zu überleben. Ja. Mhm. Das, was du erwähnt hast, Familiengründen, das finde ich halt extrem wichtig, weil ich habe die Leute auch gefragt, und wie ist denn das, einen Freund haben, eine Freundin? Weil die Leute wohnen einfach bei ihren Eltern aus finanziellen Gründen. Es wäre absurd, in der gleichen Stadt zu wohnen und nicht bei seinen Eltern zu wohnen, weil man das finanziell einfach nicht hinkriegt. Und die sagen, nee, ich kann das nicht. Also ich kann keinen Freund oder Freundin mit nach Hause nehmen. Die Frage ist, was macht das mit einer ganzen Generation? Und das sind ja nicht nur zwei, drei, sondern es geht hier um wirklich viele Menschen, denen es so geht, die dann irgendwie sagen, Familie, Kinder machen? Nee, also keine Ahnung, daran denke ich nicht.
Ja, haben wir ja schon gar nicht die Privatsphäre für, geschweige denn die Mittel. Ja.
Genau, und Politikverdrossenheit, also klar, es gibt Leute und auch junge Leute, die sind politisch aktiv und die sind politisch interessiert. Was ich interessant finde, 2015 war tatsächlich so ein Erlebnisjahr für alle Leute. Die Gesellschaft war gespalten. Es gab dieses Referendum, wo man über dieses eine Paket abgestimmt hatte. 60% waren, ja, es war eine große Mehrheit dagegen. Und das war eine richtige Spaltung zu spüren. Und bis dahin war es in Griechenland eigentlich relativ normal, dass man sich fast überall über Politik unterhalten hatte. Mhm. Mit Freundinnen und Freunden in den Cafés, dass man darüber diskutiert hat, wie man das findet, was für ein Mist die Regierung oder wie gut, dass es die Regierung gibt, was die da halt eben macht. Mittlerweile, und ich habe Leute dann gesprochen, die gesagt haben, das war ein Bruch für sie. Und die haben auch das erzählen sie in ihrem privaten Umfeld, reden sie nicht mehr so gerne über Politik, weil das einfach Spuren hinterlassen hat. Eine Spaltung der Gesellschaft zwischen denen, die damals irgendwie sich für zur Europäischen Union bekannt haben, und die anderen, die im Prinzip raus wollten. Und das trägt nach. Und ich glaube, ich würde jetzt nicht von Politikverdrossenheit reden, aber so irgendwie habe ich die Leute schon mal politischer erlebt, auch in den alltäglichen Umgangsformen.
Kann ich mir vorstellen. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn die über Politik reden, reden die denn hauptsächlich über die Krise, über die Wirtschaftslage, oder spielt da Migration eine große Rolle? Was sind da gerade so die Themen auch vor der Wahl?
Das sind im Prinzip die zentralen Themen. Ich glaube, dass das zentrale Thema war eine Zeit lang der Namensstreit um Nordmazedonien. Da fühlen sich viele Leute enttäuscht, die sagen irgendwie, der Tsipras hat das Land verkauft und so weiter. Das ist dieses Narrativ.
Ist ja auch die Regierung, also dass die Koalition dran zerbrochen, ne?
Genau. Da war noch nicht klar, ob es dann irgendwie Neuwahlen gibt oder vorgezogene Neuwahlen. Stand jetzt gibt es die Parlamentswahl dann wie geplant im Herbst. Aber klar, Migrationspolitik ist ein Thema, das vor allem die Inseln auch sehr stark betrifft. Wir haben dort immer noch die Hotspots. Die Situation ist katastrophal, interessiert nur irgendwie relativ wenig Menschen, muss man dazu sagen. Auch
man hört kaum noch was, ne?
Also irgendwie. Ja, aber die Probleme sind da, und die Leute, die gerade, also man muss da unterscheiden, also gerade die Leute, die einfach dort wohnen, also die Inselbewohnerinnen und Bewohner, die sagen irgendwie so, ja, was heißt denn EU hier? Wir machen den Dreck für euch. Also wir nehmen die Leute hier auf, und es gibt diese Hotspots, es gibt Konflikte auch zwischen der lokalen Bevölkerung. Es gibt auch rassistische Tendenzen dort in der lokalen Bevölkerung, aber es gibt auch die Meinung, dass man sagt irgendwie EU, sorry, aber wir sind hier sozusagen, wir sind die EU-Migrationspolitik, und wir gleichen das für euch aus. Also dieser EU-Türkei-Deal, der klingt immer so aus einer deutschen Perspektive ganz toll, weil eben weniger Leute kommen, aber de facto für die Menschen selbst, also die Betroffenen, die Geflüchteten, was dort passiert, aber auch für die lokale Bevölkerung, fühlen sich vergessen, und die können mit Europa relativ wenig anfangen. Und ich glaube, es ist.
Und diesen Deal, nur ganz kurz zur Info, den hat ja der Tsipras, also Syriza, hat den ja mitverhandelt, ne?
Ja, zumindest der Deal wird ja immer als EU-Türkei-Deal genannt. Das sind ja einzelne europäische Staaten. Das ist ja eigentlich nur ein Pressestatement. Ja, der hat sich zumindest nicht, er hat zwar immer gesagt, sehen wir kritisch, aber letztendlich.
Hat's mitgetragen.
Er hat's mitgetragen, genau. Und man sagt dann aber trotzdem, man hat den Anspruch, irgendwie die Leute vernünftig zu versorgen, aber wenn man sich allein die medizinische Versorgung dort anguckt, ist es eine Katastrophe. Es gibt oder eine psychologische Betreuung, wenn die Leute traumatisiert sind, teilweise gibt es keinen Arzt oder Ärztin, niemand, der die Menschen dann dementsprechend versorgen kann.
Was heißt denn das jetzt unterm Strich? Also in ein paar Tagen wird gewählt. Interessiert sich da irgendjemand tatsächlich für die Europawahlen? Kennt da jemand die Spitzenkandidaten? Ist das jetzt gerade das Top-Thema? Oder wie
du meinst, ob jemand Manfred Weber kennt?
Zum Beispiel. Der war ja extra in Athen, ne?
Genau, der hat ja dort seinen
Auftakt gehabt.
Genau, seinen Auftakt, ja. Des Wahlkampf-Endspurts, genau. Ja, wenig. Also Angela Merkel ist klar, ist ein Name, ist, können alle was mit verbinden.
Aber die will ja gar nichts mehr zu tun haben mit irgendwas.
Genau, Wolfgang Schäuble auch. Also da ist Manfred Weber einfach unbekannt. Wenige kennen ihn, sagen irgendwie, wie, ich habe mal gefragt, kennen Sie Manfred Weber? Wie, Manfred, nee, kenne ich nicht, wer soll das sein? Übrigens EVP-Spitzenkandidat. Aber klar, die Leute kriegen es mit. Man muss dazu sagen, es sind auch Kommunalwahlen in Griechenland. Also
stimmt, es am selben Tag.
Die ganzen Peripherien wählen, das ist ein sehr großes Thema. Das ist quasi so, als wären hier irgendwie Landtagswahlen gleichzeitig mit Europawahlen, also überall sozusagen.
Aber weißt du, wen die kennen können? Den Yannis Varoufakis. Der tritt nur nicht für Griechenland an, ne?
Genau, den kennen die ja, der tritt nicht an für Griechenland. Ich glaube aus gutem Grund, weil er bei vielen einfach als ja, verbrannt gilt. Ich glaube, der sucht halt hier in Deutschland so ein bisschen die Lücke, als jemand, der sich damals so gegen Deutschland, gegen den damaligen Finanzminister Schäuble gestellt hat, die Konfrontation gesucht hat.
Ehemaliger Finanzminister Griechenlands, der in Deutschland antritt als.
Ja, in Griechenland glaube ich, also ich glaube, er hat in Deutschland tatsächlich, wenn dann hat er eher hier Chancen. Also das war strategisch gar nicht mal so Unglück von ihm, weil eben Leute auch in Griechenland sagen so, ey, mit dem, komm, hör mir auf mit dem. Also von dem habe ich auch genug gehört. Also, aber klar, die Europawahl spielt auf jeden Fall eine Rolle und das wird auch, glaube ich, das ist der Stimmungstest für Syriza. Laut Umfragen sind sie jetzt nur auf Platz 2, also die Nea Demokratia, die konservative Partei, Schwesterpartei der CDU quasi, die wird wahrscheinlich die Wahlen gewinnen, also die Europawahlen, und muss man mal schauen in den Kommunalwahlen, auch was die Goldene Morgenröte, diese ja rassistische, muss man sagen, und neofaschistische Partei macht, die ist...
Die sitzt ja schon im Europaparlament, ne?
Die sitzt schon im Europaparlament, ich glaube, es sind 3 Abgeordnete, jetzt muss man mal gucken, ob sie Platz 3 oder Platz 4 macht, so zwischen 5 und 7% werden ihr zugesagt. Auch das spielt eine Rolle. Und
gut, da können wir beide nicht in die Glaskugel gucken, nee, aber das genau. Sind erstmal so Stand jetzt, ne, die Prognosen.
Mhm. Genau.
Panayotis, herzlichen Dank.
Jetzt haben wir gar nicht über Italien geredet.
Ja, wir sind ja auch für Griechenland verabredet gewesen. Wir können ja nicht immer über Italien reden, auch wenn ich das so gerne machen würde. Panayotis, ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir was.
Sehr gerne. Tschüss.
Ein paar Tage vor den Europawahlen, da laufen wir uns also auch hier bei Der Tag warm. Und deshalb verrate ich wohl auch nicht zu viel, wenn ich sage, in irgendeiner Form werden die Europawahlen auch in der nächsten Episode eine Rolle spielen, dann von und mit Frau Büsker. Danke fürs Hören. Tschüss und am 26. Mai, da treffen wir uns dann im Wahllokal.